Ja, echt ein Privileg. Danke euch, dass ihr uns davon erzählt habt. Und freue mich ganz besonders natürlich, Sandra, dass du bei uns in der Gemeinde bist und wir das auch mittragen als Gemeinde finanziell. Und ich habe es gerade am Herzen, ich möchte einfach noch für euch beten und für diese Arbeit beten. Herr Jesus Christus, du liebst jeden Menschen so unendlich sehr und so viele Menschen kennen dich noch nicht. Und ich sage dir so danke für diese Arbeit, die einfach sich ganz konkret auf Frauen ausrichtet und ihnen dort begegnet, wo sie stehen. Also ich sage dir danke für das, was alles schon passiert ist in den letzten Jahren und auch ganz besonders jetzt im letzten Jahr, dass nicht irgendwelche alten Geschichten von vor 5 Jahren wiedergekaut werden muss, sondern dass du jetzt im letzten Jahr da auch gewirkt hast. Und da sagen wir einfach danke dafür. Ich bitte dich für Ermutigung, für die Leiter, die dort sind, für die Sandra und die Mitarbeiter, dass du sie einfach stärkst, immer wieder Freude gibst und ihnen einfach Kraft gibst, Ermutigung schenkst. Bitte ich auch für die, einfach die zur Verfügung stellen von den Mitteln, die da notwendig sind dafür. Und du kannst auch Beziehungen schenken mit, von diesen Frauen, mit Gläubigen außerhalb. Und zeig uns auch als Gemeinden da in Kärnten, wie wir da dienen können, Herr. Sagen also danke für diese Arbeit und bitten dich um deinen Segen dafür. Amen. Amen. Ja, ich möchte dich einmal fragen, also viele dieser Frauen, die da hinkommen, kommen wahrscheinlich hin, stelle ich mir zumindest vor, relativ entmutigt, vielleicht desillusioniert vom Leben, was auch immer passiert ist, gell? Aber das ist ja nicht nur in solchen Fällen so, sondern jeder von uns kennt das ja, irgendwoher aus seinem eigenen Leben einfach entmutigt zu sein. Vielleicht sitzt du gerade heute da und du bist eigentlich relativ entmutigt. Das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Gell? Vielleicht bist du gerade in der Arbeit, es läuft einfach echt nicht gut. Du bist in irgendeinem Projekt so involviert und hast so viel Arbeit schon reingesteckt und das wird nur irgendwie runtergemacht oder vielleicht Finanzen entzogen oder was auch immer. Du bist entmutigt. Vielleicht investierst du in deine Kinder, in die Beziehung mit deinen Kindern und du merkst einfach, da ist irgendwas nicht da und du versuchst wirklich alles und du weißt nicht, wie es weitergeht und du bist einfach entmutigt. Oder vielleicht sind es die Finanzen, es gibt ja so viele Wege und Gründe, warum wir entmutigt sein können. Und ich habe heute ein Buch, eine Aufgabe mitgebracht für uns, ein Buch, das sich genau in so eine Situation reinspricht. Und die Aufgabe, die ich heute habe, die ist unmöglich. Dieses Buch, das hat es echt in sich. Also heute wird es skurril, sage ich gleich. Also seid bereit. Dieses Buch, das Buch Sacharja. Wir gehen ja gerade durch diese kleinen Propheten. Und jeder dieser Propheten spricht in eine ganz gewisse Situation hinein. Und dieser Prophet Sacharja spricht zu Leuten, die einfach entmutigt sind. Und ich habe euch das ein bisschen mitgebracht, so wieder diese kleine Zeitleiste, damit wir uns ein bisschen hineindenken können in diese Zeit. Also wir sehen da Sacharja auf Deutsch, der ist da relativ am Ende. Und wir haben ja schon oft darüber geredet, dass diese zentrale Sache in der Geschichte des Volkes Israel ist dieses Exil in Babylon. Und alle Propheten davor, die haben mehr oder weniger alle pauschal gesagt, das Ähnliche gesagt, das Gleiche gesagt, hey, passt auf, kehrt um zu eurem Gott, geht zurück, weil sonst wird, was ihr tut, Konsequenzen haben. Und ihr werdet ins Exil gehen. Gott wird nicht ewig zuschauen. Er hat jahrhundertelang zugeschaut, aber er wird nicht ewig zuschauen. Diese Dinge, die ihr tut, die haben Konsequenzen. Und wir haben uns diese Propheten alle angeschaut und dann sind sie wirklich im Exil und dann 70 Jahre lang sind sie dort und dann kommen sie zurück. Und sie kommen zurück in ein Land, das 70 Jahre lang nicht bebaut worden ist. Das 70 Jahre lang mehr oder weniger, es waren wohl ein paar Leute dort, aber mehr oder weniger leer war. Vielleicht kennst du so Bilder von so Städten, so Geisterstädten, die ein paar Jahrzehnte nicht bewohnt waren und dann fängt es an, das Gras so hoch zu wachsen und es verfault langsam. So circa stelle ich mir das damals vor. Und da kommen dann 50.000 Leute zurück von Babylon. Und sie kommen nach Jerusalem und sie beginnen da diese Stadt wieder aufzubauen. Und sie fangen zuerst einmal an mit dem jeder anfangen würde, also wir nicht, aber damals, mit der Mauer. Erst einmal brauchst du Sicherheit. Du brauchst eine Mauer. Gell? Und bauen dann diese Mauer und dann brauchen sie auch ihre Städte, also ihre Häuser. Und dann wollen sie einen Tempel anfangen, fangen wohl an auch, gell? Aber dann kommen Widerstände. Dann wird es schwierig. dann die Leute, die dort sind, die finden es nicht so cool, kommen Widerstände und 16 Jahre lang ist dann Baustopp. Es passiert absolut nichts. Und da ist diese kleine Zahl von Menschen, die in diesem Land lebt und sie sind einfach entmutigt. Sie fragen sich, hey, was bringt das alles? Wie kann es weitergehen? Wir lesen davon im Buch Esra und Nehemia. Und dann schickt Gott zwei Leute zu ihnen. Er schickt den Haggai und den Sacharja. Ich stelle mir das vor, dass das Kumpeln waren, vielleicht waren sie es, ich weiß es nicht. Aber die waren zur gleichen Zeit in Jerusalem und haben zur gleichen Zeit zu diesem Volk geredet. Und die zwei könnten nicht verschiedener sein. Also der eine, das ist so dieser ganz klare, hey, so ist die Situation, das ist das Problem, mach das. Jetzt, so ganz knapp, kurz, gell, in zwei Kapitel, zack, fertig. Und dann hast du seinen Freund, den Sacharja, vielleicht kennst du den auch, so Herr Typen, gell, der redet erst einmal so schön lang und ein bisschen um die Blume und wird immer länger und länger und erzählt er da noch eine Geschichte, dort noch eine Geschichte, irgendwann verstehst du nicht ganz, was er sagt, dann erzählt er wieder was, gell, und dann ist 14 Kapitel später, er sagt genau das Gleiche. Beide ermutigen auf ihre Art und Weise dieses Volk, hey, gebt nicht auf, baut diesen Tempel. Gott hat noch was vor, das könnt ihr euch absolut nicht vorstellen. Also du hast den Praktiker, den klaren Direkten und du hast den, sag ich mal, den eher Visionär, den Großdenkenden, vielleicht den Kreativen. Und den schauen wir uns heute ein bisschen an. Das Buch Sacharja. Schlag es mit mir auf, wenn du da bist. Das Buch Sacharja, also das zweitletzte Buch in der Bibel, im Alten Testament. Genau. Und da steigen wir jetzt ein. Und die Situation damals, die Leute, ich habe schon gesagt, sie haben den Tempel gebaut, gell, und so wird das beschrieben. Sie sagen dann, das ist noch im Haggai, wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals und wie kümmerlich ist das, was hier jetzt entstehen seht. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Sie fangen an zu bauen und sie merken schon während dem Bau, hey, das ganze Ding, das wird kümmerlich im Vergleich zu dem, was früher war. Das wird lächerlich. Also beim Bau kriegen sie schon Widerstände und sie merken schon, während dem das Ganze entsteht, das wird relativ schwach, das wird lächerlich. Kann echt entmutigend sein, oder? In der Position sind sie. Und da steigen wir jetzt ein, in Sacharja im ersten Kapitel. Da heißt es, im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius im achten Monat erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn von Berechja und Enkel von Ido, den Propheten. Und Gott ist lustig. Er macht das immer wieder so. Er macht so kleine, ich sage mal so Nuggets in die Bibel. Die tut er da rein, gell, und schaut einmal, ob da jemand sieht. Gell. Das sehen wir auch da. Sacharja bedeutet Gott erinnert oder Gott erinnert sich. Berechja, sei Vater, das bedeutet Gott segnet. Und Ido, sei Opa, bedeutet zu seiner Zeit. Das heißt, wenn du das zusammentust, sagt Gott erinnert sich und Gott segnet zu seiner Zeit. Und das ist die Zusammenfassung von diesem Buch, in gewisser Weise. Gott erinnert sich, er vergisst nicht. Und Gott segnet zu seiner Zeit. Und was sagt er ihnen dann? Vers 2. Ich, der Herr, bin sehr zornig gewesen über eure Vorfahren. Jetzt aber sollst du zu der gegenwärtigen Generation sagen, so spricht der Herrscher der Welt, kehrt um und wendet euch wieder mir zu. Denn ich will umkehren und mich euch wieder zuwenden, sagt der Herr der Welt. Folgt nicht dem schlechten Beispiel eurer Vorfahren. Ihnen ließ ich durch den früheren Propheten sagen, so spricht der Herrscher der Welt, kehrt um von euren verkehrten Wegen, macht Schluss mit eurem Tun, aber sie beachteten es nicht und hörten nicht auf mich. Und jetzt? Wo sind eure Vorfahren geblieben? Und auch die Propheten leben nicht ewig. Aber meine Ankündigungen und meine Worte, die ich meinen Dienern, den Propheten, verkünden ließ, haben die sich nicht genauso an euren Vorfahren ausgewirkt. Gott sagt, haben wir genau das gemacht, was ich sagen werde, dass ich machen werde? Kehrten sie nicht um und mussten bestätigen, der Herrscher der Welt, hat ausgeführt, was er ins Auge gefasst hat. Er ist mit uns so verfahren, wie es unseren verkehrten Wegen und unserem Tun entsprach. Also Sacharja redet zu dieser Generation und die erinnert sich 70 Jahre früher, also 70 Jahre ist schon relativ lange Zeit, rechnen wir mal 70 Jahre zurück, aber sie erinnert sich, das ist so eingebrannt in ihr Gedächtnis und was damals passiert ist mit diesen Leuten. Und Gott stellt diese Frage jetzt wieder neu an diese Generation, an uns auch, an jede Generation. Er sagt, hey, seid ihr gleich wie eure Vorfahren oder seid ihr bereit umzukehren? seid ihr bereit, zu mir zu kommen? Und dann Vers 3, diese Aussage finde ich so, so prägnant, fast auch irgendwie dieses Buch zu haben. Er sagt, kehrt um und wendet euch zu mir zu und dann will ich umkehren und mich euch wieder zuwenden. Er sagt genau das gleiche wie der Jakobus im Neuen Testament. Er sagt, sucht Gottes Nähe und Gott kommt zu euch. Dieses auf Gott zugehen. Er sagt da genau das gleiche 500 Jahre früher oder noch mehr wie der Jakobus. Er sagt, Herr, macht diesen Schritt auf Gott zu. Und weißt du, was Gott dann verspricht? Kein vielleicht, kein eventuell, kein könnte sein, sondern Gott verspricht, dass Gott dann auf uns zukommt. Dieses auf ihn zukommen, er kommt zu uns. Gottes Tür ist immer offen. So beginnt dieses Buch mit dieser großen Einladung. Und dann, ihr habt es schon angesprochen, dann wird es skurril. Weil dann hat er nämlich Träume und er hat 8 verschiedene Träume und die Träume sind so ein bisschen so wie deine Träume wahrscheinlich. Ich habe die letzte Woche gebetet, dass Gott mir einen skurrilen Traum gibt, damit ich euch den jetzt erzählen kann. Hat er leider nicht gemacht. Aber jeder von uns kennt so Träume, wo du in der Früh aufwachst und denkst, ja, was war das? Also ja, ich brauche nichts. Es schmunzeln ein paar, ihr wisst, was ich meine. Und so wird das jetzt. Und die sind skurril. Aber jeder dieser Träume sagt auf seine Art und Weise eine Wahrheit über Gott aus, die wir überall sonst im Neuen Testament oder in der Bibel finden. Was meine ich damit? Wir werden da echt drüber fliegen. Wir lesen zum Beispiel vom ersten Traum, da lesen wir von einem Reiter auf einem Pferd und das sind andere Pferde, die da in die Welt hinausgehen und sie sind da, gehen da so herum, gell, und dann kommen sie zurück und sie sagen, es herrscht Frieden. So endet die erste Vision, der erste Traum. Und diese Vision, dieser Traum, der drückt aus, es wird eine Zeit kommen, liebe Bauarbeiter in Jerusalem, 520 vor Christus, wo Frieden herrschen wird. Damals war kein Frieden. Die sind ständig auf ihre Zehenspitzen gewesen. Deshalb haben sie zuerst einmal die Stadtmauer gebaut. Gell? Er hat gesagt, es kommt eine Zeit, da wird Frieden herrschen auf der ganzen Welt. Und diese erste Vision, die ist parallel mit der letzten Vision, das ist eben oft so, dass Sachen parallel sind in der Bibel. Gell? In der letzten Vision hast du auch wieder Pferde, die sogar mit Wagen sind, die sind jetzt da gar nicht da, aber die auch in die Welt gehen und vor allem nach Norden gehen und sie sagen, es herrscht Ruhe im Norden. Und wisst ihr, wer im Norden war? Aus ihrer Sicht heraus, das war Babylon. Das waren ihre Feinde. Das heißt, diese Vision drückt aus, Gott sagt, hey, es wird eine Zeit kommen, wo euer größer Feind auch ins Exil gebracht hat, wo dort auch Ruhe herrschen wird und Gottes Geist wird dorthin gehen, heißt es. Es wird eine Zeit kommen, beide Visionen zusammen sagen das, es kommt eine Zeit, da wird Ruhe, da wird Frieden sein. Mit euch in eurem Land und um euch herum. Okay, bis jetzt war es noch nicht so skurril, schauen wir mal weiter. Im nächsten Vision sieht er dann, wie so Hörner da sind. Und diese Hörner sind 4 Hörner. Da kommen dann auf einmal Bauarbeiter und diese Bauarbeiter zerstören dann diese Hörner. Was heißt das? Wir sehen oft in der Bibel, Hörner sind Bilder für Nationen. Das Ganze ist das gleiche Bild wie im Daniel, gell, wo so eine Statue da ist und diese Statue beschreibt verschiedene Nationen und am Ende wird diese Statue zerstört, alle Nationen von diesem großen Stein. Das ist Jesus, das ist Gott, Gottes Reich. Gott sagt dadurch, es kommt eine Zeit, da werden alle Feinde besiegt werden. Es wird alles zerstört werden. Und dann kommt noch skurrilere Vision, wo dann Gott sagt, da sieht er eine Frau, also nicht Gott, sondern der Zacharias sieht eine Frau, die in einem Korb drin ist, mit einem eisernen was zum Zumachen oben, gell? Und sie ist da drin und da kommen 2 andere fliegende Frauen und sie heben sie hoch und sie tragen sie weg nach Babylon. Alles klar, oder? Verständlich, gell, was das heißt. Gell? Was heißt das? Er sagt da, diese Frau, die da in der Mitte ist, die da so schön ausschaut, das ist die Frau, alles klar, super, sehr gut, machen wir weiter. Das ist die Frau Wickedness, die, man könnte auch sagen Sünde. Und sie kommt aus diesem Volk raus und sie wird weggetragen. Gott wird Sünde entfernen aus diesem Volk. alle zwei Visionen gemeinsam sagen, hey, Gott wird von außen alle Feinde und alles, was von draußen gegen ihn steht, das wird besiegt werden, sogar von innen, auch vom Herzen heraus, von eurem Herzen, liebes Volk, werde ich alles entfernen, was nicht mir entspricht. Ich werde die Sünde, die Rebellion, alles, was in euch ist, auch wegtragen. Innen und außen. Und dann sieht er einen Mann. Dieser Mann hat einen Maßstab, einen Zollstab, und der geht dann noch zu Jerusalem und der fängt an, Jerusalem durchzumessen. Und der misst er sogar und dann sagt Gott, vergiss es in dieser Vision. Er sagt, du brauchst nicht gar nicht messen, weil so groß wie dieses Jerusalem einmal sein wird, so gewaltig wie es einmal sein wird, das kannst du dir nicht vorstellen. Und er redet dort zu kleinen Bauarbeiter, die da eine halb verfallene Stadt wieder aufbauen versuchen. Ihr wisst, ich war ja in New Orleans, gell? Und ich war in New Orleans circa 10 Jahre, nachdem Katrina, dieser Hurricane dort war und da wirklich absolut zerstört hat. Ich war 10 Jahre später dort. Und ich bin dann einmal durch so eine Nachbarschaft gefahren, und so hat jeder noch über diese Zeit geredet, die Leute haben Erinnerungen gehabt. Und ich bin durch die Nachbarschaft gefahren und 10 Jahre später bin ich da durchgefahren und mir denken können, sie hätten schon alles aufgeräumt, alles ist weg. Das war nicht so. Die Zerstörung damals war so massiv, dass immer wieder waren Häuser, und du hast schon von außen gesehen, das Haus, das ist unter Wasser gestanden. Komplett verfallen, verlassen. So war das Jerusalem damals. Und in der Vision sagt Gott ihnen, hey, wie es einmal sein wird, so gewaltig und so groß, wie das einmal sein wird, vergiss es mit deinem kleinen Maßstab da. Und dann sieht eine andere Vision, wo eine fliegende Buchrolle durchs Land fliegt, und diese Buchrolle, die sucht dann Ungerechtigkeit und bringt dann auch alle Ungerechtigkeit, die so im Land ist, wird dann von dieser Buchrolle ausgemerzt. Und die zwei Visionen gemeinsam sagen wieder was Ähnliches wie vorher, wo sie auch sagen, hey, das, was einmal sein wird, ist viel, viel größer, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das, wie das sein wird, da wird keine Ungerechtigkeit, da wird keine Rebellion, da wird nichts mehr sein, was da irgendwie gegen Gott steht. Und dann kommt das Herz dieser zwei Visionen. Folgt mir noch, seid noch da in euren Träumen. Die letzte Vision, da sehen wir den Hohepriester. Dieser Hohepriester, wir haben es letzte Woche schon gehört, das war Jeschua, dieser Hohepriester zur damaligen Zeit. Und wir sehen da, wie dieser Hohepriester da steht, und rechts neben ihm steht Satan. Und links neben ihm steht der Engel des Herrn, und sie stehen vor Gott. Und dann fängt Satan an, diesen Hohepriester zu beschuldigen. Der Hohepriester schaut ziemlich dreckig aus, sein Gewand ist verschmutzt und dreckig, und er steht für das Volk Israel, das auch dreckig, schmutzig, sündig ist. Und Satan fängt dann an und sagt, er beschuldigt ihn. Und wir kennen das ja, oder? Wir kennen es auch aus anderen Bibelstellen, dass Satan der große Ankläger ist. Klagt auch dich und mich an. Gott, hast du den Klaus gesehen diese Wochen, was der gemacht hat? Hast du die Susi gesehen, was der sich gedacht hat in ihren Gedanken? Gott, siehst du den Peter, wie der sich einfach nur in seiner Welt befindet, sich absolut nichts schert um das du dich eigentlich scherst? Und Gott, das sind die Leute, die von sich sagen, sie sind deine Kinder. Gott, was willst du mit denen jemals anfangen? Und dann in dieser Vision sagt Gott zum Satan, sagt, schweig, schweig. Und Satan muss dann schweigen, wir lesen nichts mehr von ihm. Und dann dieser hohe Priester wird eingekleidet mit einem neuen Gewand. Und so nicht nur irgendwelche Nationen außenrum, nicht nur innen im Herzen, sondern auch Satan selber muss schweigen von dem, was einmal kommen wird. Weil Gott sagt, hey, ich kleide dieses Volk neu ein. Ich gebe ihnen was absolut Neues, dass sie nicht selber irgendwie sich ein neues Kleid nähen, sondern ich gebe ihnen ein weißes, neues Gewand. Und dann die letzte Vision. Sind da zwei Bäume und in der Mitte ist eine Menorah, so ein siebenarmiger Leuchter. Und dann kommt da oben so ein Kelch her und da gehen zwei goldene Rohre gehen von den Bäumen direkt in den Kelch. Klar, oder? Was das auch bedeutet. Dieser Menorah ist ein Bild für Israel. Und damit Kerzen brennen, brauchst du immer auch Öl. Klar, Öl hat man gebraucht damals. Und Öl herzustellen war viel Arbeit. Das war einer der Jobs von den Priester. Die haben immer Öl hergestellt. Und das war anstrengend. Das war immer etwas, das haben sie immer wieder machen müssen. So wie halt Geschirrspüler ausrahmen, einrahmen und so weiter. Ständig. Und Er sieht eine Vision, wo er zwei Bäume sieht und er sieht da, wie immer wieder einfach die automatisch, so wie automatische Leuchter, immer wieder Öl da fließt und die einfach immer leuchten. So wie immer automatischer Leuchter, so wie der Unterschied zwischen Geschirr mit den Händen waschen und der Geschirrspüler. Er sieht da einen automatischen Leuchter. Gell? Und in dieser letzten Vision heißt es dann, das ist Kapitel 4 in Vers 9, Kapitel 4, Vers 9, da heißt es dann, die sieben Leuchtschalen sind die Augen des Herrn, die alle sehen, was auf der Erde geschieht. Und ich fragte weiter, was bedeuten die beiden Ölbäume rechts und links von dem Leuchter, die ihr Öl durch die beiden goldenen Röhren herabfließen lassen? Verstehst du es nicht? Fragte er. Und als ich verneinte, antwortete mir, das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Erde mit Öl gesalbt und in seinen Dienst gestellt hat. Und wir lesen noch weiter und dann vorher noch sagt er ich bin schon ganz verwirrt wegen diesen Visionen. Also wir sind da später dann, Vers genau, 9. Bin echt ganz verwirrt, aber ist nicht so wichtig. Er beschreibt da dieses Bild von diesen zwei Bäumen. Und diese zwei Bäume stehen für Sachaja und Zerubabel, die quasi in ihrer Zeit das machen. Und er sagt, das Öl und das, was da passiert, das ist Gottes Kraft. Er sagt, das ist nicht irgendwie ihr eigenes Tun, sondern er sagt, es ist durch meinen Geist. Das ist der Vers, den ich gesucht habe. Vielleicht findet ihr ihn, ich habe ihn nicht gefunden. Wo er sagt, wie wird dieser Tempel jemals wieder aufgebaut werden? Er sagt, durch meinen Geist, durch meine Kraft. Es wird nicht irgendwie euer Tun sein oder mein Tun, sondern es wird mein Geist, meine Kraft sein. Vers 6, danke schön. Dies ist der Wort des Herrn für Zerubabel. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Gottes Kraft. Gott sagt nicht, weißt du, wie dieser Tempel aufgebaut wird? Ich werde gute Architekten herholen aus Babylon. Dieser Tempel wird aufgebaut, indem ich starke Männer herhole aus Ägypten. Dieser Tempel wird aufgebaut, indem ich euch wirklich Weisheit gebe und Klugheit gebe. Er sagt, nein, durch meinen Geist, durch mein Tun. Er sagt genau das Gleiche wie Jesus. Der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was wirklich Ewigkeitswert hat, geschieht durch Gottes Kraft. Alles, was wirklich für die Ewigkeit einen Unterschied macht, geschieht durch sein Tun. Glauben wir das, Gemeinde? Glauben wir das, dass wirklich Gott durch uns wirken muss? Dass all unser Tun, unsere Weisheit, unser Können umsonst ist, wenn es nicht durch Gott und durch seinen Geist geschieht? Und so die Frage ist, alle diese Visionen zusammen, was sagt er denn da? Er redet mitten in ihre Situation herein und ermutigt sie. Er sagt ihnen, Herr, ihr schaut da auf eure Situation und ihr schaut da runter und Gott sagt ihnen, schaut auf mich, schaut auf das, wer ich bin und was ich mache. Und dann sagt er nicht nur das, sondern er sagt, schaut nicht nur auf mich, sondern schaut weiter, schaut bis zum Ende, schaut drüber hinaus. Und diese Wahrheit, die da damals in der Situation 520 vor Christus gesprochen worden ist, zu diesen Leuten, die so viel, die absolut gar nichts mit unserem Leben und unserem Alltag zu tun haben, diese Wahrheit gilt auch heute. Wenn du entmutigt bist, wenn du dich fragst, hey, in meiner Situation, wie soll das jemals weitergehen? Und sagt Gott dir durch dieses Buch, sagt er, hey, schau auf. Wir schauen da runter auf uns und wir sehen da einfach unsere Situation, unsere Füße, wo wir stehen. Gell? Und man kann sich da sehr schnell einfach so um sich drehen und Gott sagt, hey, schau mal auf. Schau mal einfach zu mir. Schau mal, wer ich bin, wer ich war in der Vergangenheit, was ich gemacht habe. Und dann bleibt aber nicht da stehen, sondern Gott sagt sogar, hey, ich verrate dir sogar, was einmal sein wird. Und er verratet diesen Leuten damals, was einmal sein wird mit dieser Stadt. Und die können sich das absolut nicht vorstellen, davon bin ich absolut überzeugt. Und Gott macht das Gleiche mit uns. Gott hat uns sehr, sehr viel verraten, was er über uns Gläubige denkt. Was er über uns denkt als seine Kinder und welches Ziel und welches Ende wir einmal haben werden. Gott sagt uns, hey, von einer Situation, die stimmt, die ist wahr und die ist schwierig, aber von dieser Situation schau erst einmal auf und dann schau drüber hinaus. Schau zum Ende. Und dann in den nächsten 7, 8 Kapiteln beschreibt er dann noch einmal ganz, ganz ausführlich, was passieren wird mit dieser Stadt Jerusalem. Und er nimmt es her als einen Weg, um ihnen zu beschreiben, was mit der ganzen Welt passieren wird. Und in diesen nächsten 6, 7 Kapiteln finden sich so viele Prophetien über den Messias, über Jesus, wie in allen anderen kleinen Propheten gemeinsam. Also da wird es echt prophetisch und echt endzeitlich, wo er ganz genau ihnen beschreibt, was da passieren wird. Und es ist unmöglich, jetzt euch das alles da irgendwie weiterzugeben. Ich muss mich dann beim Zacharja mal entschuldigen, wenn ich ihn sehe. Aber Gott, ich möchte einfach auf 2 Punkte das Ganze herunterbrechen und ein paar Verse da mit euch durchlesen, indem wir das da durchgehen gemeinsam. Lest mit mir mit in Kapitel 8, da sagt Gott, Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Das Wort des Herrn, der Herrscher der Welt, erging und er sagte, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, ich bin voll brennender Liebe zur Zionsstadt, das ist Jerusalem. Ich setze mich für sie ein und lasse ihre Feinde meinen Zorn spüren. So spricht der Herr, ich kehre zum Berg Zion zurück und werde mitten in Jerusalem wohnen. Jerusalem wird dann die Stadt der Treue heißen und der Berg, auf dem ich als Herrscher der Welt wohne, der heilige Berg. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Er beschreibt ihnen diese Stadt und er sagt, diese Stadt wird mein Wohnort wieder werden. Ich werde wieder dort wohnen und in dieser Stadt wird wieder Lachen sein, es wird wieder Freund sein, es wird wieder voller Freude sein, die Menschen werden wieder alt werden, sie werden wieder Krücken brauchen, sogar etwas Positives. Es wird kein Krieg mehr sein, in anderen Worten, die Menschen werden nicht früh sterben. Und er beschreibt dann wirklich in mehreren Kapiteln auf ganz verschiedene Orten und Weisen, was Gott durch diese Stadt machen werde. Ich lese dann noch später vor, wo er dann aber auch sagt, Kapitel 12, Vers 2, sagt er, ich mache Jerusalem für alle Völker ringsherum zu einer Taumelschale. Und wenn sie sich an ihm vergreifen wollen, beginnen sie zu taumeln, wie jemand, der starken Wein getrunken hat. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Und an dieser Stadt wird sich die Weltgeschichte zeigen. Der sagt, diese Stadt mache ich zu meiner Taumelschale, ich mache sie zu meinem Augapfel. Und erinnern wir uns noch einmal, an wen er da redet, zu wem er da redet. Hey, das war eine Stadt, die halb verfallen war, wo wahrscheinlich viele Gebäude leer gestanden sind. Der Tempel, das Zentrum ihrer Kultur und Religion, ein Fünftel fertiges Gebäude dort gestanden ist und sie überall Widerstand gespürt haben. Und er sagt zu ihnen, ich werde dort wohnen. Ich kann mir richtig so vorstellen, wie die sich gedacht haben und das gelesen haben und gesagt haben, oh Wahnsinn, also das kann man nicht vorstellen. Wie kann das jemals sein? Unglaublich. Kann nicht sein. Und dann in 14, Vers 2 beschreibt er dann, wie alle Völker eben, das, wie diese Stadt zu einer Taumelschale werden wird, quasi wie zum Zentrum werden wird. Und dann sagt er 14, Vers 2, und alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Beschreibt eine Zeit, wo dann wieder Feinde kommen werden, wo es einmal in einer Zeit wirklich auch alle Nationen sich gegen diese Stadt wenden werden. Und diese Zeit wird kommen und in dieser Zeit aber wird auch wieder dieser König kommen. Und da möchte ich jetzt mit euch nochmal von dieser zukünftigen Stadt zu diesem zukünftigen König schauen. Gehen wir nochmal zurück ein paar Verse, wir springen ein bisschen in Kapitel 9, Vers 9. Da sagt er zu dieser Stadt, freue dich, o Zionsstadt, jubel laut, ihr Bewohner Jerusalems, seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott, er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Den Vers kennen wir alle, oder? Palmsonntag. Er sagt, hey, freue dich Stadt, es wird einmal dein König kommen. Diese halbverfallene Stadt, sagt Gott, hey, dein König wird kommen in diese Stadt. Er kommt demütig auf einen Esel, auf keinen Kriegspferd, sondern auf einen kleinen Esel. Und das ist eingetroffen. Und wir kennen diesen Vers. Aber den nächsten Vers, der schaut ganz anders aus. Vers 10. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Und auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft. Vom Euphrastrom bis an die Enden der Welt. Er sagt, wenn dieser König kommt, dann wird er alle Feinde besiegen. Und es wird Frieden sein. Was da nicht steht, ist, dass zwischen Vers 9 und Vers 10 eine relativ lange Zeit ist. Mindestens 2000 Jahre, vielleicht mehr, wahrscheinlich mehr. Aber zwischen diesen zwei Versen sind 2000 Jahre. Und die Propheten haben oftmals einfach das Kommen des Messias, des Königs, einfach als eine Sache gesehen. Sie haben nicht gesehen, dass er zweimal kommt, sondern sie haben einfach gesehen, hey, da kommt der König und das wird manchmal so wie nur in diesen zwei Versen direkt nacheinander beschrieben. Im Jesaja ist es ähnlich und Jesus, als er das zitiert, da endet er sogar einmal sein Zitat mitten im Satz. Weil die zweite Hälfte vom Satz passiert später bei seinem zweiten Kommen. Und so dieser König kommt und dieser König wird kommen und das Volk wird dann auch umkehren. Das Volk, er sagt dann, er gibt ihnen einen neuen Geist, er wird sie dazu bringen, dass sie zu ihm sich umkehren. In Vers 12, Vers 10, die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems, aber werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen, wie man um einen Erstgeborenen trauert. Er beschreibt eine Zeit weit in der Zukunft, wo er sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird dieses Volk, das für Generationen sich gegen mich aufgelehnt hat, das wird zu mir umkehren und sie werden erkennen, was sie gemacht haben. Wer ist diese Person, der da durchbohrt worden ist? Das ist der Messias, das ist Jesus. Es kommt eine Zeit, da wird das Volk Israel erkennen, dass sie einen ganz, ganz großen Fehler gemacht haben. Dass sie den Messias, der eigentlich zu ihnen gekommen ist, ihren König, getötet haben. Das ist in der Zukunft. Das ist noch nicht passiert. Und wenn das passiert, wenn Gott so diesen Geist ausgießt, dann werden alle möglichen Dinge passieren. Jetzt weltpolitisch gesehen, im nächsten Kapitel geht es dann, oder Kapitel davor geht es dann auch um das, den Kampf von Armageddon, den kennen wir von Filmen. Gell? Da passieren dann ganz viele Sachen und dann am Ende, und das möchte ich euch noch vorlesen, am Ende im letzten Kapitel, Kapitel 14, Vers 2, passiert dann Folgendes. Und alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln, haben wir schon gelesen. Vers 3 dann. Denn aber an jenem Tag wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen, wie er in früheren Zeiten für sein Volk gekämpft hat. Er stellt sich auf den Ölberg, der östlich von Jerusalem liegt, und der Berg wird sich von Osten nach Westen in zwei Teile spalten. Die eine Hälfte weicht nach Norden aus, die andere nach Süden, sodass ein breites Tal entsteht. Und in diesem Tal zwischen meinen beiden Bergen werdet ihr fliehen. Und das Tal wird sich bis nach Asal erstrecken. Ihr werdet fliehen wie eure Vorfahren zur Zeit des Königs. Und dann wird der Herr, unser Gott, in Jerusalem einziehen, begleitet von seinen heiligen Engeln. An jenem Tag wird es kein Licht mehr geben, das wieder dunkel wird. Es wird ununterbrochen Tag sein, nicht abwechselnd Tag und Nacht. Ja, am Abend wird es hell bleiben. Und nur der Herr weiß, wann das alles passiert. Und an jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle mit lebendigem, sprudelndem Wasser einspringen. Die eine Hälfte fließt in das Meer, das im Osten liegt, die andere in das Meer des Westens. Das Wasser wird im Winter wie im Sommer fließen und nie versiegen. Er beschreibt, wie dieser König kommt. Wie er am Berg, am Ölberg steht und dieser Berg sich teilt. Einer geht nach Norden, andere nach Süden. Beschreibt alle möglichen Sachen, aber dann beschreibt er diesen Ort als einen neuen Garten Eden. Sagt, da ist ein Bach. Dieser Bach bringt Leben. Im Buch Hesekiel lesen wir, wie dieser Bach das tote Meer komplett verwandelt. Alles, was komplett tot ist und absolut kein Leben ist, er verwandelt das und es wird wie ein blühender Ort sein, ein Garten Eden. Gott beschreibt, wenn dieser König wiederkommt, dann findet diese Rückkehr, auf die ganze Schöpfung wartet, wir haben vorher davon gesungen in diesem Lied, auf die ganze Schöpfung wartet, diese Rückkehr zum Garten Eden, die findet dann wieder statt. Das ist der große Bogen, den dieser Prophet Zacharja spannt. Und wir merken schon, also ich bin jetzt sehr viel hin und her gesprungen, da Vision, da ein Spruch und so weiter. Gell? Das Haya ist dieser Typ da, gell? Der hat ganz viel gesagt und so weiter. Aber Gott zeichnet ein Bild, blumenhaft, sage ich einmal, aber auch ganz konkret, zu diesen Menschen, die 520 vor Christus in einer kleinen Bergstadt irgendwo da in Judäa versuchen, ihre Häuser zu bauen. Und er ermutigt sie. Und die Frage, die du und ich jetzt natürlich uns stellen, gell, ist, alles schön und gut, aber ich muss morgen wieder in die Arbeit. Das Leben geht weiter. Was mache ich jetzt damit? Ich wohne nicht in Jerusalem, ich wohne in Klagenfurt oder Villach oder wo auch immer. Gell. Diese Wahrheit, die der Sechaja da von Gott bekommt, in deiner Situation, wo du da stehst, zu sagen, hey, schau auf, Gott, schau auf. Das ist das Erste, wo Gott dich einlädt. Sagt, hey, in deiner Situation, wo du stehst, egal wie du dich auch fühlst und was da gerade deine Situation ist, vielleicht hast du Fragen und du denkst dir, gibt es Gott überhaupt? Und Gott sagt, hey, schau mal einfach mal auf, schau mal zu mir. Und dann geht Gott aber noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich sag dir, was einmal sein wird. Schau aufs Ende. Schau darüber hinaus, über deine Situation. Und er sagt das da über das Volk Israel, über Jerusalem, aber er sagt das auch über uns Christen. Es wird eine Zeit kommen, da werden unsere Beziehungen nicht mehr geprägt sein von diesen Schwierigkeiten, von Sünde, von Enttäuschung, von Leid, von Verletzung. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir keine körperlichen Schmerzen mehr haben. Es wird eine Zeit kommen, da werde ich mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden können. Es wird eine Zeit kommen, da, die Bibel sagt, wird eine Zeit kommen, wo, wenn Engel dich sehen, werden sie, du wirst über den Engel stehen, du wirst über sie richten können. Und weiter, mehr und mehr und mehr und mehr Versprechen in diese Richtung gehen, wo Gott sagt, hey, siehst du das Ende? Und das, was der Sechaja nicht gesehen hat, das in der Bibel, als, im Neuen Testament als das große Geheimnis beschrieben wird, ist, dass dieses Ende jetzt schon angefangen hat. Nicht erst einmal, wenn wir sterben und ja, passt, wenn wir sterben, dann ist alles schön und gut und so weiter und so fort. Nein. Sondern Jesus ist gekommen und sein Reich hat jetzt schon angefangen. In deinem Herzen und in meinem Herzen. Wir können einen Teil von dem, nicht das ganze Paket, aber einen Teil von dem, die Bibel sagt, eine Anzahlung von dem können wir jetzt schon erleben. Und diese Einladung kommt von diesem Buch Sechaja vor 2500 Jahren auch in unsere heutige Zeit. Auch du kannst das erleben. Immer wieder neu, wenn du lang mit Gott unterwegs bist, aber auch zum ersten Mal. Gott sagt, hey, ich lade dich ein. Und diese Einladung in diesem Buch, ich lese noch einen letzten Vers vor, aus dem Buch in Sechaja 8. In Sechaja 8, Vers 9, das sagt da Gott dann, und wisst ihr was, bis dahin. Sechaja 8, Vers 9. So spricht der Herrscher der Welt. Er stellt sich immer so vor, ganz interessant in dem Buch, gell? Sagt er, bis dahin, lasst nicht nach und packt an. Er sagt nicht, ja passt, jetzt wisst ihr, was am Ende passieren wird und jetzt wartet halt ein bisschen umeinander, gell? Sondern er sagt, bis dahin habe ich einen Auftrag. Ich möchte mit dir was machen. Und das, was ich mit dir machen möchte, ist viel, viel größer, als du dir vorstellen kannst. So wie diese Arbeiter, die sich nicht haben vorstellen können, was einmal mit Jerusalem passieren wird, so spricht auch Gott zu uns. Er möchte uns verwenden zu Dingen und Sachen, die einen Ewigkeitswert haben, den wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist Gottes Einladung an uns. Dafür möchte ich jetzt einfach noch beten. Jesus Christus, wir sind dir dankbar, dass du auf so viele Orten und Weisen redest, dass du so viele verschiedene Leute auch verwendest hast in der Bibel, die reden. Und Vater, oft stehen wir einfach in unserem Leben und wir schauen auf uns und es sind einfach so viele hohe Wellen da. So viel da, auf das man schauen könnte und so viel da, das an Sorgen macht, wo man sich fragt, wie wird das einmal werden? Wie kann das jemals anders sein? Gibt es da jemals einen Ausweg? Und Vater, wir sagen dir Danke, dass du uns da nicht allein lässt, sondern dass du uns da einladest, auf die zu schauen. Und Vater, wir möchten Menschen sein, wir möchten eine Gemeinde sein, die das tut. Wir möchten eine Gemeinde sein, die mit Hoffnung lebt. Eine Gemeinde sein, die sich nicht vereinnahmen lässt von dem, was rund um uns herum passiert, sondern die in dieser Welt mit einer Hoffnung lebt, die darüber hinausgeht. Einfach weil wir wissen, wer du bist, was einmal sein wird. Danke, dass du uns das gesagt hast und dass du uns da reinlässt in deinen großen göttlichen Plan, dass wir Teil davon sein dürfen. Schenk uns diese Herzen und schenk uns deine Kraft, wie in dieser Vision von diesem Ölleuchter. Herr, wir brauchen das. Wir brauchen die. Von uns allein aus können wir gar nichts. Und da sagen wir dir Danke, dass du das zur Verfügung stellen möchtest. Amen.